Wir starten in den ersten Korintherbrief. Und beim gemeinsamen Lesen werden wir, liebe Geschwister, dann feststellen, dass die Christen in Korinth leider nicht wie die ersten Christen in Jerusalem ein Herz und eine Seele waren. War einfach so. Auch die ersten Christen, jetzt hier bei Korinth, waren nicht überall ein Herz und eine Seele. Sie hatten unterschiedliche Erkenntnisse im Wort Gottes, unterschiedliche Toleranzgrenzen, ja, wie man den Glauben umsetzt, und sie waren gespalten, also die Gemeinde selbst war gespalten, und es gab handfeste Schuld und Sünde. Wir als Mini-Gemeinde, ja, kleine Ortsgemeinde in Grassau, wenn wir jetzt diesen Brief durchnehmen, wir werden uns vielleicht an manche Dinge auch erinnern. Ja. Es gab auch in unserer Geschichte, die ja jetzt 10 Jahre wird, ja, solche Erkenntnisunterschiede in unseren eigenen Reihen, dass Geschwister uns auch verlassen haben. Und das kann immer wieder auch vorkommen. Gerade wenn wir auch diesen Brief lesen, werden wir mit Dingen berührt werden, ja, die der eine so sieht und der andere so sieht. Dieser Brief, liebe Geschwister, hat auch Sprengstoff. Ja, also wir bewegen uns da auch in ein Feld, wo da und dort Minen sind. Und deshalb, Geschwister, deshalb ist es so wichtig, bei all den Unterschieden, die es da gibt, zuerst und vor allem auf die einleitenden Worte von Paulus zu hören, die ja Gott ihm gegeben hat. Ihr seht schon in der Überschrift, es geht darum, dass die Berufung uns verbindet. Und ich lese die ersten 9 Verse, und da habe ich also 3 Schwerpunkte auch feststellen können, und wer die Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen. Ja, man kann dann auch mal so an der eigenen Bibel etwas notieren, was einem einfach wichtig ist. Aber ich werde den Text nach der Schlacht der Bibel auch an die Wand werfen. Oder beamen eben. Da heißt es, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. An die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, so dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Dreimal habe ich hier das Wort berufen gesehen. Einmal berufen zum Dienst. Hier steht besonders der Apostel Paulus im Mittelpunkt. Dann das zweite, berufen zum Heiligsein. Was das genau bedeutet, werden wir noch sehen. Und dann berufen zur Gemeinschaft in Christus oder mit Christus. Fangen wir zuerst bei Paulus an. Er macht gleich zu Anfang deutlich, dass er ein von Gott berufener Apostel oder Gesandter ist. Man kann auch sagen Repräsentant. Also Paulus soll Gott, das was Gott zu sagen hat, soll den Herrn Jesus repräsentieren. Und dies hat er sich nicht ausgesucht. Er hat nicht überlegt, was kann ich mit meinem Leben machen? Ach, da könnte ich mir vorstellen, Gott könnte eigentlich mich gebrauchen und ich werde mich dann irgendwie dann mal in die Position versetzen, dass man mich als Diener Gottes oder so weiter sieht. Irgendwie starte ich da eine PR-Aktion und dann werden die Leute mich doch irgendwie auch in diese Richtung ansprechen. Bei Paulus war es sehr offensichtlich, dass er sich das nicht ausgesucht hat, sondern Gott hat direkt bei ihm eingegriffen und ihn dazu gemacht. Die Apostelgeschichte, die ja nicht von Paulus ist, die ist ja von Lukas, die berichtet davon. Dort wird die Begebenheit geschildert, wie Paulus durch Jesus gehindert wurde, die Gemeinde in Damaskus zu bedrängen. Es kam dann zu spektakulären Ereignissen, bei dem Paulus, der damals noch Saulus hieß, blind wurde. Ein anderer Jünger von Jesus mit Namen Ananias bekam nun den Auftrag von Jesus, zu Paulus zu gehen. Und zwar hat er ihm folgende Botschaft direkt zu sagen. Hier der Herr Jesus spricht zu ihm, zum Ananias: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen, es geht hier um den Namen von Jesus, es geht nicht um Allah oder Jehova oder was anderes, sondern es geht hier um den Namen von Jesus, um meinen Namen vor Heiden und Königen und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Hier sehen wir, dass der Herr Jesus den Paulus berufen hat. Und von da aus folgt Paulus dem Herrn Jesus, ab diesem Zeitpunkt. Warum ist es eigentlich heute so wichtig, dies zu betonen, dass Paulus ein Gesandter von Gott ist? Nun, weil dies bei dem Kampf gegen das Christentum immer wieder in Frage gestellt wird. Viele Muslime, die hier in Deutschland missionieren, setzen da an, dass Paulus nicht die Lehre von Jesus vertreten hätte. Paulus hätte das Christentum verfälscht. Und woher bekommen denn eigentlich diese Missionare immer wieder so Schützenhilfe? Ja? Wer gibt ihnen denn diese Information? Nun, es kommt von den liberalen Theologen, die genau dies auch wieder verkündigen. Sie zeichnen einen Jesus, der liebevoll ist, der jeden angenommen hat, und setzen dann den Paulus dagegen, der manchmal so hart ist und eine Ordnung in einer Gemeinde aufstellt. Und so meinen sie, Jesus hätte ganz anders gehandelt wie Paulus, dieser Frauenfeind, dieser homophobe Gesetzeslehrer und so weiter. Ja? Er hätte nie verstanden, also Paulus hätte nie verstanden, wie liebevoll doch Jesus und seine Menschenfreundlichkeit ist, wie bedingungslos er sich den Menschen zugewandt hat. Paulus ist da ganz anders. Er konnte seine Pharisäerprägung nie ablegen. Die so denken, lassen aber auch Passagen über Jesus außer Acht. Wie zum Beispiel ja, bei der Tempelreinigung, da ging es ja schon zur Sache. Jesus hat ja nicht gesagt, du, mach das nicht, ja? Sondern er schmiss da einfach mal da hier die Tische um. Da gab es richtig Randale. Oder er hat mal eine Frau geprüft, indem er sie mit Hündchen verglich. Auch nicht so einfach, ja, das alles mal so gleich zu schlucken. Oder wenn es dann in der Offenbarung heißt, dass der Herr Jesus kommt und die Kelter Gottes tritt, müsst ihr mal lesen, Offenbarung 19. Ja. Das wird natürlich etwas ausgeblendet von dem liebevollen Kuschel-Jesus, den man sich selbst schminken will. Ja. Wer hier spaltet, also Paulus gegen Jesus, ja, der dient der Verführung und fördert eine Zersetzung eines Christentums, das sich allein auf die Bibel gründet. Denn man sagt, ja, wir unterscheiden zwischen dem, was Jesus sagt und dem, was der falsche Paulus sagte, der hat was ganz anderes so im Blick gehabt. Paulus wurde von dem Herrn Jesus selbst eingesetzt. Und er handelt in seinem Auftrag. Und nicht nur er, sondern auch andere Apostel neben Paulus. Übrigens haben die auch schon mal zusammen gesprochen, es steht im Galaterbrief, dass sie eben auch sich abgesprochen haben, wie lehrst du? Sie haben sich auch einander die Hand gereicht, also auch die anderen Apostel untereinander. Schaut euch nun diesen ersten Satz nochmal an. Da heißt es, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Wenn das nicht stimmen sollte, woher nehme ich dann die Erkenntnis, dass die nächsten Sätze stimmen? Verstehen wir? Ja? Es gibt ja auch bei uns so ein Sprichwort, ne? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ja? Auch wenn er dir noch die Wahrheit spricht. Also das heißt, wenn die ganze Sache schon mit einer Lüge anfängt, dann können wir alles in die Tonne treten. So geht das nicht. Ja? Wenn Paulus hier gelogen hat oder sich etwas eingebildet hat, wie sollte er es dann später richtig sagen? Letztendlich entscheidet sich schon beim ersten Satz, bei den ersten Worten, ob ich Paulus glaube, dass er ein Berufener Gottes ist, ein Repräsentant Gottes, ein Apostel von Jesus Christus oder nicht. Nun, es wird jetzt hier auch noch Sosthenes erwähnt, der auch die Gemeinde in Korinth grüßt. Schön, dass ihr auch von nah und fern hier da gekommen seid und gegrüßt. Und wir grüßen ja auch wieder zurück. Das ist ja eine schöne Sache, ist eine schöne Verbundenheit. In Apostelgeschichte 18, 17 wird mal von einem Sosthenes gesprochen. Es war ein Synagogenvorsteher. Vielleicht hat er einfach nur den gleichen Namen gehabt. Aber er wurde aufgrund seines Glaubens von den Griechen zum Statthalter Gallion geschlagen, hingeführt und so weiter. Der hatte schon einiges erlebt gehabt. Vielleicht war das tatsächlich auch dieser Sosthenes. Nun, Paulus war sich seiner Berufung gewiss. Und deshalb die Frage auch an dich und mich. Bist du dir auch deiner Berufung gewiss? Das ist nicht immer gleich so greifbar, dass man sagt, ja, das hat Gott mit mir vor. Manchmal ist es so, wie wir auch gesungen haben, dass Perspektiven fehlen. Aber dann mach daraus ein Gebet. Und mach aber nicht ein Gebet von einem stehenden Auto. Also, ja, das stehende Auto, das kennt ihr vielleicht ja auch, das kann man nicht lenken. Man kann zwar den Lenker so hin und her bewegen, aber dann bleibt es weiter stehen. Mach ein Gebet von einem fahrenden Auto. Also das heißt, du gehst einen Schritt und betest, ja? Und was ist mein Dienst? Was ist wichtig für ja mein Leben? Gott, hilf mir dabei. Und du machst einen weiteren Schritt und einen weiteren Schritt. Und während du Schritte tust, kann Gott dich lenken, ja? Er möge dir am Steuer sitzen. Und wisst ihr, wenn man auf einmal innerlich begriffen hat, das ist mein Platz, das kann auch einem sehr, sehr ausfüllen. Dann kann man auch sagen, du, das dazu hat mich Gott berufen, das erkenne ich, und das andere, das passt nicht mehr zu meiner Berufung. Ja? Ich bin dann nicht mehr Mädchen für alles, sondern vielleicht Mädchen für weniges, aber das dann mehr. Ja? Und das kann uns auch sehr erfüllen. Gut, mach daraus ein Gebet. Paulus wusste um den Beruf oder um die Berufung seines Dienstes. Kommen wir zum zweiten Punkt. Bei den Christen in Korinth wurde auch eine Berufung betont. Diese Berufung hatte natürlich Paulus auch. Es war die Berufung zur Heiligkeit. Die Christen sind geheiligt, und zwar in Christus und somit Heilige Gottes. Hier Vers 2, seht ihr? Heilig sein bedeutet somit nicht etwas Besonderes, Gutes für Gott geleistet zu haben, sondern sie sind geheiligt in Christus. Wir leben hier ja in einem Raum, ja, da wo eine besondere Kirche viel Macht hat, aber die schwindet auch langsam. Und da gibt es so diese Auffassung, dass man heilig gesprochen wird. Das heißt, der Mensch muss schon sein Leben gelebt haben, tot sein, und dann wird dieses Leben dieses Menschen beurteilt. Was hat er gemacht? Ja? Was hat er Gutes getan? Und dann wird quasi gesagt, nun, heilig, wissen wir noch nicht, ob das ein Heiliger ist. Der wird zuerst mal selig gesprochen. Und wenn der Selig gesprochen wird von irgendwelchen Instanzen, ich weiß das jetzt auch nicht ganz genau, dann darf man auch dann zu dem beten, ja, und so weiter. Und wenn dann Gebete erhört werden und so, dann sieht man, Gott hat sozusagen seinen Stempel draufgelegt und dann wird der dann später, Jahre später, der ist schon lange tot, als heilig bezeichnet und dann kann man den auch als Heiligen verehren. Nun, also die Bibel berichtet es anders, die waren alle noch quicklebendig, die hier als Heilige angesprochen werden. Was bedeutet denn eigentlich heilig? Heilig sein heißt, du gehörst zu Gott. Du bist mit ihm in Verbindung. Sünde trennt von Gott. Ja? Heilig sein verbindet mich mit Gott. Im Alten Testament gab es ja auch noch heilige Geräte, ja, die konnte man auch nicht einfach so, heilige Pfannen konnte man nicht zu Hause auch noch hernehmen, ja, und dann tut man es wieder dem Priester geben. Das war Pfannen oder Gegenstände alleine für den Dienst für Gott. Und wenn es heilige Menschen gibt, dann sind diese Menschen ganz für Gott. Das heißt nicht, dass die alle jetzt Priester sein müssen, ja? Sondern sie haben ihr Leben ihrem Herrn unterstellt, folgen Jesus nach, sind mit Jesus verbunden und können zum Vater Vater sagen. Ja? Sie sind in der Familie Gottes. Die Bibel bezeichnet Christen nicht mehr als Sünder. Zwar sündigen sie, aber sie sind Heilige, ja, weil sie mit Jesus verbunden sind, weil das Zentrum jetzt Gott ist. Hier sehen wir nochmal an die Geheiligten in Christus Jesus. Christen halten sich ja an verschiedenen Orten auf. Das kann in Ostfriesland sein oder da in Wilhelmsdorf oder auch hier in Gemeinderäumen, in Häusern, in Städten. Aber der Ort, wo sie immer zu finden sind, der Ort, wo sie immer zu finden sind, ist in Christus. Wer nicht in Christus ist, der ist noch gar kein Christ. Ja? Und genau an diesem Ort ist es dann auch, wo sie die Heiligkeit erfahren. Wo sie erfahren, dass sie mit Gott verbunden sind. Durch Abkehr von der eigenen Schuld und die Annahme des Herrn Jesus als ihren Retter und Herrn, da kommt ein Mensch in diesen heiligen Bereich. Er ist dann in Christus hineingekommen. Und somit zeigt Christus nicht den Weg zum Vater, dass er sagt, ich weiß den Weg zum Vater, du musst also dies machen und jenes machen und das machen, und jetzt habe ich, Jesus, jetzt mal meine Schuldigkeit getan, ich kann gehen, du hast jetzt die Information, ja, du kannst es jetzt selbst machen. Nein, sondern Jesus selbst ist der Weg zum Vater. Das heißt, nicht nur es geht um Information, sondern es geht um Gemeinschaft, Verbindung mit dem Weg. Wir sehen, dass die Christen berufen sind. Sie sind Menschen, die vorher vom Vater zum Sohn gerufen und gezogen wurden. Jesus hat einmal Folgendes gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und genau das Ziehen zu Jesus macht auch der Heilige Geist. heißt es, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wenn der Heilige Geist kommt, von Sünde. Und jetzt wird die Hauptsünde benannt. Ja, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, sagt Jesus. Ja, also Fokus vom Vater, Fokus von dem Heiligen Geist ist Jesus. Und dort soll der Mensch hinkommen. Sie wurden gerufen, herausgerufen aus der Verlorenheit und zu Christus geführt und dann auch zur Gemeinde gebracht. Gemeinde heißt übrigens im griechischen Grundtext Ekklesia und zu Deutsch heißt es die Herausgerufenen. Also da kam also ein Ruf irgendwie ins Herz und derjenige, der gerufen wurde, hat es irgendwie erkannt, ja, ich bin gemeint tatsächlich, wo werde ich hingerufen? Zu Jesus werde ich hingerufen, er ist mein Retter, er ist mein Helfer, er ist mein König, er ist mein Herr und Gott. Ja, sogar. Ich gehe hin und übergebe mein Leben ihm und er macht mich dann zu einem Kind Gottes oder der Vater. Das heißt, dass eine christliche Gemeinde nicht eine Gemeinde von evangelisch oder katholisch Getauften ist, also die irgendwie die gleiche Taufe empfangen haben, ja? Oder die irgendwie, ja, zu den gleichen Liedern singen können oder sowas, ja, oder zu verschiedenen oder zur Entrückung die gleiche Erkenntnis haben, ja. Es geht auch nicht um die gleiche Erkenntnis, sondern es geht darum, bin ich in Christus? Ist dort das Zentrum? Der Paulus wusste ja, was er noch alles schreiben will. Und er hat gesagt, das müssen meine Geschwister zuallererst mitkriegen. Ja? Wo ist die Einheit? Neben der Berufung Gottes ist ein weiteres Merkmal dieser Heiligen, dass sie Jesus anrufen. Das heißt, dass alle zu Jesus beten. Wir sehen hier ganz deutlich, dass dieser Brief nicht nur an die Christen in Korinth geschrieben wurde, sondern an alle, die zu Jesus beten. Warum ist das wichtig? Es zeigt, wer in den Augen der Christen der Herr Jesus auch in Wahrheit ist. Also an welch einen Jesus glauben wir denn? Also wenn wir in eine Moschee gehen, dann werden die Menschen nicht zu Jesus beten, oder? Ja, wir können da mal stark davon ausgehen. Ja, und dann können wir sagen, gut, also dieser Brief ist ja gar nicht an euch gedacht. Es ist also nur an die, die auch den Herrn Jesus anrufen. Und die dann Jesus besonders auch erkannt haben. Denn nur zu Gott darf man beten, nur zu ihm. In Psalm 65, 2 und 3 heißt es, auf dich harrt der Lobgesang, o Gott in Zion, und dir wird man das Gelübde erfüllt werden. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Also wohin soll alles Fleisch kommen, wenn es was auf dem Herzen hat? Zu Gott und zu nichts anderem, zu niemand anderem. Du erhörst Gebet, nicht ein Prophet. Ja? Kürzlich habe ich auch da gelesen von Maria und so weiter. Es gibt ja verschiedene YouTuber. Und dann habe ich auch mal drunter geschrieben, also Maria ist hoffnungslos überfordert. Ja? Wenn die ganze Welt ruft, Maria, hilf mir. Sie ist doch nur ein Mensch. Es hat schon seinen Grund, dass Jesus sagt, wer mühselig und beladen ist, der komme zu mir. Oder? Denn er kann helfen. Warum? Weil er nicht einfach nur ein Mensch ist. Und weil er auch nicht einfach nur ein Engel ist. Auch Engel haben ihre Grenzen. Sondern weil er Gott ist. Deshalb kann er helfen. Ja? Deshalb ist er auch nicht überfordert. Und wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ist er nicht überfordert. Er kann dazu stehen. In Psalm 50, Vers 15 heißt es, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Anrufen, heißt beten. Gott zu ehren ist auch zu ihm zu beten. Sollten wir auch wissen. Wen ehre ich in meinem Gebet? Wer darf sich ja in mein Leben einmischen? Wem darf ich meine Sorgen sagen? Oder wer soll sie hören? Und somit ist Christus der gleiche Gott wie auch der Vater. Der zweite Gedanke, seid ihr noch da? Okay, dann machen wir weiter. Der zweite Gedanke, der mir beim Anrufen von Jesus Christus gekommen ist, ist die Errettung eines jeden einzelnen Christen. Wie werden denn eigentlich Christen errettet? Hier heißt es, allen, die ihn aufnahmen, es geht hier um Jesus, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Menschen werden Kinder Gottes, in Vers 13 wird noch gesagt, sie werden aus Gott geboren, ja, wenn sie den Herrn Jesus in ihr Leben aufnehmen. Und dies kann man nur, indem man zu ihm betet und ihn bittet, komm in mein Leben. Denjenigen, den ich aufnehme, mit dem muss ich doch mal kommunizieren, oder? Dass der auch weiß, er darf kommen. Du, Herr Jesus, darfst meine Sünden vergeben. Ich gebe sie dir, reinige mich. Du darfst mich besitzen. Ohne Gebet zu Jesus gibt es keine Errettung, so meine Erkenntnis. Und das dritte und letzte, was mir beim gemeinsamen Anruf des Herrn Jesus wichtig wurde, ist die Einheit. Kinder Gottes haben geistlich gesehen, an geistlicher Reife sind sie sehr unterschiedlich, oder? So wie auch normale Kinder in der Familie. Da gibt es, die sind schon 18, 19, 20, und dann gibt es vielleicht noch so ein kleiner Schraps, der noch nachgekommen ist, so mit 4 oder 5. Die sind unterschiedlich in ihren Verständnissen und so. Der eine geht noch gar nicht in die Schule, der andere hat schon Abitur. Aber alles haben sie gemeinsam. Sie haben alle einen Papa. Ja? Sie gehören alle zur Familie. Alle gehören dazu. Die Kindschaft verbindet. Auch wenn wir nicht, liebe Geschwister, in allen Punkten gleich denken. Dabei komme ich zu der dritten Berufung, die hier erwähnt wird, die Berufung, um in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu sein. In Vers 9 heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid. Und jetzt kommt es auch, wozu wir alle berufen sind. Ja? Zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben gesehen, dass es Berufungen zum Dienst und zur Heiligkeit gibt. Und hier geht es nochmal um die Berufung des Zusammenlebens Christen sind berufen, um in Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Habe ich mir gedacht, das frage ich jetzt mal einfach. Hast du das gewusst? Hast du das gewusst, dass du berufen bist als Christ, um mit Christus in Gemeinschaft zu leben, dass das deine Berufung ist? Der Vater will, dass wir in Liebe mit unserem Herrn Jesus Gemeinschaft haben. Und er lässt es auch durch Paulus sagen, und er sagt einmal im zweiten Korintherbrief, den müssen die Korinther dann später nochmal lesen, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Und wer sich verlobt, ja, der hat ja nicht das Ziel der Entlobung, oder? Ja, man verlobt sich mal kurz, dann kriegt man ein paar Geschenke und dann sagt man wieder Tschüss. So nicht, sondern das Ziel ist die Heirat. Und da heißt es auch, ja, in Offenbarung 19,7, da geht es um diese Heirat. Die Hochzeit des Lammes, die Braut hat sich, oder die Frau hat sich bereit gemacht, um was zu tun? Ja, um zu heiraten und dann? Ja, um immer zusammen zu sein. Das ist das Ziel. Das ist das Ende. Oder? Also schön. Ich würde sagen, das ist schön. Und heute heißt es, wenn jemand den Herrn Jesus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha, der Herr kommt. Christen genießen die Gemeinschaft mit ihrem Bräutigam, für dessen Gemeinschaft sie berufen sind. Sie lieben ihn und freuen sich auf den schönsten Tag, der noch vor ihnen liegt. Vielleicht hast du schon viele schöne Tage erlebt, wünsche ich dir auch, gönne ich dir auch, aber das Schönste kommt noch. Wer ihn nicht liebt, der zeigt nur, in welch einer verlorenen Situation er steckt. Wenn du Jesus nicht liebst, dann zeigt es viel mehr über dein Leben aus und deine Verbindung, wie etwas über Jesus. Muss ich mal überlegen. Soweit der größte Teil der Predigt. Ja, die Berufung zum Dienst, zur Heiligkeit und die Gemeinschaft mit Christus und somit auch dann mit allen, die auch mit Christus verbunden sind, gehört zusammen. Weil wir Christen zur Verbindung mit Christus berufen sind, möchte ich diesen Gedanken für unser heutiges Leben noch ein bisschen vertiefen. Und es geht dabei um die Gnade in Christus. Alle Christen in Korinth, ganz gleich, wie unterschiedlich sie auch sind, das reimt sich ja, ne? Und wie sie sich gegenseitig auch behandeln, ihnen wurde Gottes Gnade gegeben. Und zwar nur und ausschließlich in Christus. In Christus zu sein, dort seinen Lebensmittelpunkt zu haben, das entscheidet zwischen reich in allem oder arm in allem. In Christus zu sein, heißt Zugang zu Gottes Gnade zu haben, und ohne in Christus zu sein, da stehst du noch draußen und hast nur dich selbst. Du hast dein verlorenes, sündiges und unter Gericht stehendes Leben. Auf dieser Welt gibt es nur einen einzigen Ort, von dem es heißt, du bist in allem reich gemacht. Und dies ist in Christus. Dieser Begriff der ein neues Leben ausdrückt, kommt im Neuen Testament sehr häufig vor. Hier sind drei Wahrheiten, die mir geholfen haben, den Begriff, in Christus zu sein, besser zu verstehen. Einmal, in Christus sein bedeutet, dass der Gläubige eine neue Identität erhält. Er ist nicht mehr in Adam, das heißt unter der Herrschaft der Sünde und des Todes, sondern in Christus, also in der Gnade, im Leben und in der Gerechtigkeit. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Zweitens, es bedeutet gerecht vor Gott. Wer in Christus ist, steht nicht mehr unter dem Gericht Gottes, sondern ist gerechtfertigt worden und angenommen. Das heißt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Und das andere habe ich ja auch schon mal erwähnt, der Weg, um in Christus zu sein, beginnt mit dem persönlichen Glauben an ihn, an sein Erlösungswerk, an seinen Tod und seine Auferstehung. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes, wo? In Christus Jesus. Wie es dann nun ganz genau zu verstehen ist, dass Christen in Christus sind, bleibt immer noch ein Geheimnis. Wir können aber sehen, welche Auswirkungen es auf uns hat. Dabei wird deutlich, dass wenn wir diese Verbindung haben, wenn wir in dieser Stellung sind, dass wir dann nichts weiteres benötigen. Denn dadurch haben wir wirklich alles. In der Familie, der 18-Jährige oder der kleine 4-Jährige Schraps. Alles. So wie es dann auch im gleichen Kapitel heißt, in Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Er ist gemacht für uns. Brauchen wir noch was? Brauchst du Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, die vor Gott gilt? Dann weißt du, dass alles in Christus dir geschenkt ist. Wer über Jesus hinausgeht, bekommt nicht mehr, sondern er verliert alles. Wer in Christus ist, hat keinen Mangel. Weder im Wort, noch in der Erkenntnis, noch in einer Gnadengabe. Er selbst empfindet es vielleicht anders. Er sieht sich oder seine Glaubensgeschwister vielleicht mit irdischen Augen, ja, und sieht sie, ja, der kann es nicht oder ich kann es nicht. Ich möchte es damit vergleichen. Wer die Sonne hat, da ist es dann nicht mehr so wichtig, wie viele Kerzen wir noch anzünden. Im Blick auf die Sonne sind alle anderen Dinge bedeutungslos. Freuen wir uns über unsere gemeinsame Sonne, die wir auch gemeinsam erwarten. Und wenn uns eine Gabe fehlt oder eine wertvolle Erkenntnis wir nicht haben oder sie nicht vorhanden ist, dann wird uns Gott da auch helfen. Kein Problem. Wenn wir in Christus leben, dann wird alles uns durch Christus gegeben. Er führt uns als guten Hirten. Und der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit und rüstet seine Leute aus. Und das Wunderbare ist, dass wir mit unserem guten Ende rechnen dürfen. Gott ist derjenige, der all die, die in Christus sind, auch bewahrt und unverklagbar macht. Das Opfer des Herrn Jesus reicht aus, um alle Bosheit und Sünden, die wir getan haben und die wir noch tun werden, ja, unser ganzes schmutziges Leben, das ist dafür alles bezahlt. Es darf und wird für jeden, der in Christus ist, am Ende gut ausgehen. Keine Sorge. Ich habe für mich gelernt, dass ich, vielleicht auch du, nicht über Christus hinausgehen dürfen. Unser Herr und sein Werk ist nicht ein Punkt in unserem Glaubensleben, den wir irgendwann mal verstanden haben, dann machen wir so einen Haken dran und sagen, so, das kennen wir jetzt, weiter. Nein. Wir, du und ich, sollen ihn immer weiter betrachten und uns über ihn freuen und seine Wiederkunft erwarten. Unser Herr ist Zentrum und Mittelpunkt unseres Lebens, deshalb werden wir auch Christen genannt. Und trotzdem, was benötigen wir auf diesem Weg mit dem Herrn? Wir brauchen weiter Gottes Gnade und Frieden. Und zwar von Gott, unserem Vater, aber, und das ist nicht genug, sondern auch von unserem Herrn, unserem Erlöser. Vielleicht noch eine Erklärung. Im Neuen Testament wird der Sohn als Herr und der Vater als Gott bezeichnet. Die Bezeichnung Herr ist aber auch eine Gottesbezeichnung. Wir erlösten Kinder Gottes werden auch in unserem neuen Leben immer wieder schuldig. Schuldig gegenüber Gott, unseren Mitmenschen, unseren Mitgeschwistern. Da sind wir auf die vergebende Gnade angewiesen. Und wir sind auf Frieden angewiesen. Wir wissen nicht, was in zwei Monaten ist oder in einem Jahr. Aber Gott möge uns die Gnade geben, beides, uns immer wieder vor Augen zu halten. Einmal das Wichtige, wir sind doch gemeinsam in Christus. So möchten wir uns gegenseitig sehen und wir wünschen uns auch immer wieder Frieden. Das alles ist nicht selbstverständlich, auch in unserer Gemeinde nicht. Aber wir haben einen großen Gott, der uns hält. Bin gespannt auf die weiteren Wege. Amen.